Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe von So red man da, dem Podcast zur deutschen Völkerverständigung. Ich verspreche mich schon im ersten Satz. Wir senden aus dem Sendestudio Nord.
Richtig.
Und zu meiner Rechten möchte ich gern begrüßen den lieben Michi.
Servus Walter, wie immer zu meiner Linken.
Grüß Gott zusammen, grüß Gott.
Walter, obligatorisch, wie geht es dir heute?
Ja, danke, es geht. Nachdem wir die Nicht-Stimmhabenheit überwunden haben, geht es jetzt wieder. Also wenn ich noch ein bisschen komisch klinge, nach einer Zeit länger sprechen, dann kommt es daher.
Ja, wir haben ja auch eine längere Pause jetzt dazwischen den letzten Folgen gehabt. Ja. Sommerbedingt, Sommer. Also die geplante Sommerpause, muss man auch dazu sagen.
Und dir, Michi, alles in Ordnung?
Kommst du in Urlaub? Alles fein, wie so ersten Tag nach dem Urlaub, ja. Bippi fein. kann man nicht klagen, muss man sagen. Ja, morgen wieder arbeiten gehen. Aber scheiße. Es macht Spaß.
Bist du irgendwo geflogen oder bist du mit dem Auto gefahren? Oder
wie, was? Nein, wir sind geflogen, mit der Liebsten unterwegs gewesen. In Süditalien, in dem Fall genau in Tropea, sprich Kalabrien. Dort, wo die Nantreca zu Hause ist, oder Nantreca, keine Ahnung, wie man es jetzt genau ausspricht. Ja.
Das heißt, die mit Traktoren oder was?
Nein, das ist was anderes. Nein, diese komische Mafia da unten, ja. Also oder ein
ah, deswegen.
Genau, über Geld ein holen. Nein, das sind dort relativ bekannt, sagen wir mal so. Die Cosa Nostra sind die auf Sizilien, glaube ich, oder so, ja. Aber sehr schön, vor allem kann man zur aktuellen Jahreszeit noch runterfliegen und man hat nur immer 30 Grad.
Ja. Wie heißt das dort?
Kalabrien. Genau, das ist so quasi der Stiefel von Italien, die Fußspitze vorne, wenn man so will, ist das. Ja,
ah, verstehe.
Ja. Und dort waren wir unter anderem, haben wir einen Ausflug gemacht nach Stromboli, auf die Insel, das ist ein aktiver Vulkan. Mhm. Das ist auch sehr lässig, wenn man auf die Nacht, wenn man da ein bisschen unterwegs nur ist. Also die Wanderung auf dem Vulkankegel selber haben wir nicht gemacht, da braucht es 6 Stunden, so viel Zeit haben wir leider nicht gehabt, aber wir sind dann mit dem Boot vorgefahren, ja, und da sieht man dann relativ gut die ganzen Ausbrüche, die quasi im, ja, so 5-Minuten-Takt, ja, gibt es einen kleinen Ausbruch.
Okay.
Und da waren ein paar recht spektakuläre dabei. Foto machen ist natürlich blöd mit dem Handy, ja, also da brauchst du schon echtes Profi-Equipment eigentlich. Aber war sehr lässig, muss ich sagen.
Ja, cool.
Und der restliche Urlaub auch, also die Meerestemperaturen toll, also gut erholt.
Sehr gut, sehr gut. Das freut uns. Zur Begrüßung hätten wir dann, glaube ich, alles, gell? Wir wollten nur einen Aufruf starten. Wir haben ja letztes Mal bei der letzten Folge die Elke dabei gehabt, die uns im Tirolerischen unterstützt hat.
Sehr wohl.
Und wenn ihr Native Speaker oder so seid, oder wenn ihr gewillt seid, beim Interview mitzumachen, so wie es mit der Elke letztes Mal war, dann würden wir uns freuen, wenn ihr euch bei uns meldet und dann machen wir eben zu eurem Bundesland so eine Sendung.
Ja, bitte herkommen.
In aller Tiefe, ne? Also einfach melden, kontakt@srmd.at oder sonst in den ganzen Medien.
Social Media, wo man uns überall findet, ja. Und übrigens, Walter, schau.
Na, ich ist denn nicht. Wie letztes Mal versprochen hat der Michi, irgendwelche grauslichen
Harry Potter Buttery Beans, Jelly Beans flavored Geschmack mitgebracht. Das war so ein Urlaub davor aus England. Und ich habe das versucht, den Walter schon ein bisschen zum Andran, aber er fürchtet sich vor diversen Geschmackssorten wie.
So, jetzt wirklich ernst nehmen, weil du hast ja, letztes sicher. Mal hast auch an. Hast das Grasding da.
Das Grün ist Gras, nimm mal Gras.
Ich glaube nicht, das.
Nimm Gras.
Tue geil das Ganze sein, ne?
Ja, natürlich das Ganze. Das ist ja so ein kleines. Schmatzt da mal rein, ein bisschen runter, ja.
Das ist wirklich groß.
Schmeckt nach Gras?
Ja.
Echt?
Ja.
Scheiße, ich probiere es da eins.
Das ist gar nicht schlecht.
Scheiße, das ist echt geil, das schmeckt nach Gras. Wie wenn es die Wiesen beißt.
Wissen wir, wie es hier Kuh fühlt.
Okay, lassen wir das.
Im Laufe der Sendung muss man immer wieder bei eben. Also nicht Themenwechsel oder was, muss jeder.
Ich glaube, die Leute wollen uns nicht beim Schmatzen zuhören, um ehrlich zu sein.
Aber das ist jetzt ein bisschen in die Hosen gegangen, mich mit dem.
Macht nichts, aber ich finde das geil. Ich habe gedacht, dir schmeckt das nicht, ja. Hm? Sehe schon, der Walter mag doch ein paar Sachen mehr. Wir hätten noch ein Rotten Egg, hätten wir noch.
Wie schaut denn das aus? Das ist nicht nimm.
Das Rote.
Ja.
Dört und Ohrenwachs.
Ja, eher nicht, glaube ich. Wir werden sehen. Vielleicht probiere ich noch einen.
Ja.
Kommen wir gleich weiter zu was bisher geschah. Da wirst auch gleich wieder du berichten, Michi, zu Anfang.
Ach so. Ja.
Du warst beim Grillkuss, Michi. Beim genau. Jürgen Paulitsch in Deutschlandsberg.
Genau.
Das ist ein bisschen südlich von Graz. Also ein bisschen, das sind schon 30 Kilometer südlich von Graz.
Ich glaube, es sind sogar mehr, aber auf jeden Fall so südwestlich von Graz ist Deutschlandsberg. So eine kleine Regionalhauptstadt. Bezirkshauptstadt.
Bezirkshauptstadt, Richtung slowenischer Grenze auch, ja.
Ja, ich vor langer, langer Zeit mir schon mal Gedanken darüber gemacht, meine Grillkenntnisse ein bisschen zu erweitern und ohne großartig jetzt wirklich Werbung machen zu wollen, sehr empfehlenswert der Kurs gewesen. Ich habe den Anfängerkurs gemacht, den Basic. Und wir haben da ja, mehrere Gerichte probiert. Man muss dazu sagen, der Kurs war 20 Leute, hat aber super gepasst. Weil der Trainer ist selber, ich glaube, zweifacher Haubenkoch oder sowas und hat das super cool erklären können, welche Einstellungen du an einem Griller vornimmst. Das heißt, in dem Fall ist es ein Weber-Grillkurs gewesen. Sprich, Weber-Gasgrill und Weber-Kohlegrill haben wir gehabt. Und im Endeffekt haben wir alle festgestellt, so, wir waren, glaube ich, 20, 24 Leute sowas herum, dass keiner richtig grün kann, ja, weil alle probieren wir an die Hebel und alles ist geil und alles muss man herumprobieren und das ist eigentlich kompletter Bullshit, was man tut. Und wenn du einen hast, der da erklärt, wie du das machst.
Ja, vielleicht auch, warum du das so machst, oder? Das wird auch mit erklären.
Natürlich, ja. Damit du einfach die richtigen Temperaturen hast, damit du Kerntemperaturen im Fleisch erzeugen kannst. Also das kriegst du eh regelmäßig irgendwo, hörst das teilweise und diese Temperaturmesser fürs Fleisch kannst du die ganze Zeit oder kannst du ja Gemüse oder Fisch. Ich hab im Nachgang habe ich selbst zu Hause einen Lachs gegrillt, ja, mit einer eigenen Marinade und geschaut, dass er halt auf eine entsprechende Kerntemperatur laut Rezept kommt. Der war traumhaft, das war ganz anders als das, was ich früher zum Beispiel gemacht habe.
Hast du den auf so einem Zedernholzbrett gegrillt oder hast du den direkt am Rost gegrillt?
Direkt am Rost habe ich es gemacht, ja. Habe nicht das Seargate verwendet, das hatte ich damals noch nicht. Ja. Mhm. Das ist für diejenigen, die es nicht wissen, der klassische Grill ist also Metall. Ja.
Und also es Edelstahl.
Gibt Edelstahl. Und es gibt das Seargate, das ist ein Gusselement, das kann man in die Mitte vom Grill hineintun und dafür einen Teil vom Grill Rost raus. Und das hat den Vorteil, dass es aus Gusseisen ist und eine entsprechend höhere Temperatur erlangt. Ganz praktisch ist es, wenn man ein Steak grillen will, dann tut man Steak, wie es er uns sagt, hat 90 Sekunden auf die eine Seite, 90 Sekunden auf die andere Seite und dann nur mehr mit indirekter Hitze auf die entsprechende Kerntemperatur, wie man es gerne hätte, ob es jetzt da Medium ist, ob es jetzt da Medium Rare oder wie immer. Gibt es eh so eine eigene Tabelle, da kann man dann nachschauen. Und das funktioniert voll cool. Und das habe ich halt damals noch nicht gehabt, wie ich das zu Hause ausprobiert habe. Hat aber trotzdem recht gut funktioniert. Und das nächste Mal möchte ich ein Steak machen. Und was ich daheim schon gemacht habe, was wir gemacht haben, bei dem Kurs war ein 2,5 Kilogramm Schopfbraten im Ganzen.
Schopf ist Schulter, der Schulterbereich vom Schwein. Weil Schopf
kann
ist,
sein.
Glaube ich, weil Schopf ist bei uns gebräuchlich, aber im normalen deutschen Sprachgebrauch sagt man, glaube ich, Schulter.
Okay, dann also das soll das so sein.
Das durchzogene Fleisch in der Schulter.
Genau, es ist ein bisschen mit dem Fett durchzogen, ist ein guter Geschmacksträger dadurch.
Also schmeckt da richtig nach Schwein. Ja. Das muss man halt wegen Imox zum Beispiel nicht.
Okay, ja, war echt lecker und mit dem ganzen Rezept und alles drum und dran und er hat es, also der Trainer sagt, der klassische Österreicher, was grillen wir? Ja? Wir haben ein Kotelett auf, ein Bauchfleisch, ein Bratwürstel. Ja? Von mir aus noch eine Folienkartoffel, so als Beilage. Und das Ganze machen wir immer bei extremer Hitze. Ein kompletter Blödsinn. Man braucht viel weniger Hitze. Die Grillkohle selbst muss trocken sein. Ich habe immer gedacht, so desto mehr, desto besser. Blödsinn. Er hat uns eigentlich sagt, wie man mit weniger länger anhaltend konstante Temperaturen hat und die Kohle ist dann wirklich rückstandsfrei verbraucht, also weg, ja, und bleiben nicht diese kleinen schwarzen Nupperler dann über, also diese Restkohlestücke. Und das funktioniert wirklich, wenn man das Ganze trocken macht und auch trocken lagert. Und habe da mit jetzt so einen Schopfbraten einmal gemacht im Sommer zu Hause. Echt sensationell. Hat ein bisschen mehr als wie 3,5 Stunden angebraucht, das Ganze. habe am Anfang wirklich Temperaturen, ich meine, er sagt natürlich auch konstante Temperatur 160 Grad. Das Anfängerschaff ist nett, das heißt, ich habe am Anfang dann doch 180 bis 200 Grad gehabt, indirekte Hitze, und am Schluss dann ca. 130 Grad, ja, nach den 3 Stunden. Wichtig ist aber die Kerntemperatur, und die haben wir dann, ich glaube, mit 74 oder 77 Grad plus minus irgendwas gehabt, also wirklich damit das Fleisch schön durch war. Und das war so saftig und zart, also das war, ja, alle wollten es Nachschlag haben.
Ja, sehr gut.
Das Rezept ist eigentlich für 10 Personen, ja.
Du hast es alleine gemacht. Nein. Also alleine mit der Gattin daheim.
Nein, das nicht, aber ich habe dann, also ich habe in Summe dann doch 3 Tage nachgegessen, ja, ja, in die Firma mitgenommen. War aber sehr, sehr gut. Ja. Und also generell für alle, die bei uns in der Gegend sind, ja, der Jürgen Baulitsch in Deutschlandsberg hat eine wahnsinnig gute Kochschule und der kann das super erklären. Und für alle anderen, ja, besucht sowas, wenn euch das interessiert. Glaubt es mir, ihr wisst nicht, wie Grillen funktioniert.
Ich habe jetzt nebenher nur schnell versucht, den Link auszusuchen. Ist das Kochschule aufgetischt.de?
Ja, okay, so ist das. Vielen Dank. Ich habe den
richtigen Link gefunden. Perfekt. Ja, ich habe auf dein Geheiß, weil wir haben vor einigen Zeiten nochmal gesprochen, dass ich einen Griller haben will, weil das am Balkon nervt mit Holzkohlen und so weiter herumtun. Habe ich mir einen Griller gekauft, so einen kleinen Weber Gasgrill. Und da wollte ich auch noch sagen, danke für den Tipp, das war ein recht cooles, ist ein recht cooles Gerät. Wer wie soll ich sagen, am Balkon oder unterwegs grillen will, soll sich sowas zulegen. Ich glaube, das passt recht gut, weil das mit so einer kleinen Gaskartusche.
Das ist der Q100, glaube ich, oder? Oder
Q1000.
Also Q1000 hast du, was du hast, ja. Und der hat diese kleinen, kostet 9 Euro oder sowas, diese kleinen Mini-Gaskartuschen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie lange du das schon ausprobiert hast. Aber ich habe
viermal keine Grün damit.
Viermal? Ja, ich habe das so ein Modell, so ähnlich, so habe ich auch zu Hause, ja, als zweiten Griller. Und das ist super cool. Also gerade wenn man zu zweit, zu dritt ist, reicht das vollkommen aus. Ja. Ja.
Und total hassle-free, sage ich immer. Also ohne dass man sich irgendwie für was scheren muss. Man drückt auf, dann schaltet sich der Gas ein sozusagen. Also er wird entzündet. Und dann wartet es, bis heiß ist, und es geht zum Grillen. Das ist echt super.
Ja.
Und er hat Griffe zum Mitnehmen. Also wenn jemand sowas sucht, das können wir uneingeschränkt empfehlen, glaube ich.
Das ist richtig. Ja. Und nein, wir werden nicht gesponsert von der Firma Weber. Ja. Egal,
ja. Ja, das war's dann. Ich habe sonst nichts zu erzählen. Bei mir ist nicht viel was Spannendes passiert.
Na, ein bisschen Sommer haben wir gehabt. Mhm. Ja. Der nächste Punkt, würden wir gleich weitergehen in unserer aktuellen Kategorie, ist bei den Bahnübergängen der österreichischen Bundesbahnen wird sich jetzt in Zukunft einiges tun. Nämlich, es kommen sogenannte neue Blitzeranlagen, zumindest in der Steiermark werden sie entsprechend aktiviert. Was heißt das? Ein Blitzer ist nichts anderes wie
Radarblitzer
kennt man. Radarblitzer, ja. Ein Radarblitzer kennt man, glaube ich, von der Autobahn am ersten. Siehst du, lass mich vergessen, da muss ich noch was erzählen. Okay. Nein, ich habe nicht so jetzt, also ich nicht. Und diese Blitzanlagen bei den Bahnübergängen sind im Endeffekt dazu da, um ein bisschen abzuschrecken, wenn Leute noch bei Rot über die Bahn, also über die Gleise drüber fahren mit ihren Autos.
Dazu muss man sagen, wir haben in der Steiermark bei den kleinen Bahnen vor allem viel unbeschrankte Bahnübergänge.
Genau.
Und für die ist das eigentlich gedacht, weil beschrankter Bahnübergang, da kannst du eigentlich eh nicht drüber fahren, weil der Schranken da ist. Aber für die unbeschrankten.
Kannst du mitten drin stehen bleiben?
Das, ja, das kannst du auch machen.
Ja, das ist dann ganz toll, ja.
Ja, und Geldstrafe von bis zu 726 Euro.
Ja, das tut
schon
weh.
Das hat schon was für sich.
Ja, und zu den Blitzern. Der Radarkast in Österreich ist es so, dass wir eigentlich von hinten blitzen. Das heißt, man fährt vorbei. Und es wird quasi also passiv oder negative Strecke gemessen, ja, wo sich da das Auto entfernt vom Radarkasten und somit die Geschwindigkeit, und es wird von hinten das Foto gemacht, kennzeichentechnisch.
Großes Problem mit Ländern, wo man nachweisen muss, wer gefahren ist.
Deutschland zum Beispiel. Was hat man dann gemacht in Österreich? Man hat den Radarkasten genommen, hat quasi ein Stickel 4 genommen und hat vorn einfach 2 Kameras aufgestellt. Das heißt, man misst weiterhin, aber macht dann zusätzlich zu hinten das Foto weiter erfahren. Was macht das für uns als Österreicher natürlich einfacher? Ja? Das heißt, diese Doppelkamera, die siehst recht klasse auf der Seite. Ja? Man fährt, sichte und weiß, okay, sollte ich zufälligerweise zu schnell gewesen sein, dann kann ich rechtzeitig bremsen, ohne dass es blitzt. Wenn man jetzt da vom Klagenfurt, der Bundeshauptstadt von Kärnten, über die Autobahn in die Steiermark fährt.
Landeshauptstadt,
also sprich von Kärnten in die Steiermark fährt. Nachdem ich die Strecke etwas öfters fahren muss, gibt es dort jetzt den Gräberntunnel und dort gibt es zwei neue Radarkästen. Mhm. Von sich aus eher prototypenmäßig. Die schauen nicht so ganz aus wie die klassischen Radarkästen.
Ja.
Und die blitzen nur mehr von vorne original.
Sind das so weiße Kasteln?
Nein, sie sind schon aus Silbern, ja.
Okay.
Aber sie haben ein bisschen eine andere Form. Und sie sind bei dem einen Tunnel, ich weiß nicht, wie er heißt, direkt davor. Das heißt, nichts ist immer mit einem 100er einrollen in den Tunnel, weil es ist ein Tunnel 100er. Und ganz am Ende vom Tunnel ist es auch, das heißt, nicht frühzeitig rausbeschleunigen, weil sie blitzen nämlich nur mehr von vorne. Das geht jetzt anscheinend, weil sie Infrarotbilder machen. Da ist anscheinend das irgendwie okay, dass man dann den Fahrer dann auch erkennt. Und ja, das ist auf jeden Fall, gibt es aufpassen, in Österreich auch Blitzer, die erkennt man nicht so schnell, weil wenn man sieht, ist dann spät.
Ja, klar. Ja, aber es ist ja ganz interessant, weil wenn du noch durch Slowenien durchfährst auf der Autobahn, dort sind ja jede, ist ja jeder Blitzerstandort mit so einem Blitzerschild markiert, falls dir das schon einmal aufgefallen ist.
Nein, in Italien ist das so, wenn du mit dem Auto fährst.
In Slowenien
ja.
Auch.
Okay.
Also da, wenn jetzt nicht direkt, okay, da ist jetzt der Blitzer, sondern du hast halt so einen Bereich, da kommt jetzt dann ein Blitzer und ja, wie soll ich sagen?
Ja, ich finde die eigentlich kontraproduktiv, dann weiß ich ja, dass ich da vorgehe, temporär und dann wieder
Flecken. Finde ich komisch, aber ja.
Also Raseflecken heißt bei uns Rasen. Ja. Wobei, das hilft an Klagenfurt in dem Fall nicht wirklich, denn der hat es nämlich geschafft, 42 Mal hintereinander in denselben Radarkasten hineinzufahren.
Ja, aber ist ihm nicht aufgefallen, dass es blitzt, oder?
Naja, offensichtlich nicht. Ja. Was ist
Bäcker er? Aus Friesach.
Ja, er war ein bisschen, in der Früh hat er immer die gleiche Strecke gehabt, sprich von der Nachtschicht nach Hause. Und da ist ein Tempo 30. Und Tempo 30 wird teilweise in Österreich sehr stark geahndet oder sehr restriktiv, sagen wir mal so. Und der hat es geschafft, bis der erste Prüf gekommen ist, dass er 42 Mal eingefahren ist. Und 42 Mal Strafe zu zahlen, ist gut. Ja. Er hat dann versucht, ein bisschen zu verhandeln. Ich glaube, in Summe von den über 3.000 Euro hat die Bezirkshauptmannschaft ca. 300 Euro nachgelassen. Aber in Österreich ist es nicht so, so puh, kann ich mir jetzt da so einen, wie soll ich sagen, einen Sammeltarif ausverhandeln. Ja, so machen wir pauschal und alles ist gut. Das gibt es in Österreich eigentlich nicht, weil das eigentlich einzelne Organstrafverfahren per se, wie heißt das, Walter? Du kennst da besser aus. Organstrafmandate.
Ja, das sind alles Verwaltungsstrafen
eigentlich. Oder Verwaltungsstrafen, ja. Und die kann man nicht zusammenlegen irgendwie und diskutieren.
Ja.
Das geht bei uns.
Vor allem, es wird ja bei so Blitzdingern, Blitzstrafen, wird ja nicht wirklich der Lenker erhoben, sondern es wird der.
Das Kennzeichen.
Ja,
das
Zulassungsbesitzer wird einmal im ersten Schritt angenommen, dass er gefahren ist damit. Das heißt, man schickt dann einfach den Strafzettel zu dem Zulassungsbesitzer und der muss es zahlen. Außer er füllt dann die Lenkerhebung aus und sagt,
ich bin nicht gefahren. Der nicht dabei ist automatisch.
Genau, ich bin nicht gefahren. Und dann fängt erst das Verwaltungsstrafverfahren zum Laufen an. Und vorher ist es eben so ein verkürztes Verfahren, damit man die Verwaltung entlastet sozusagen. Weil sonst müsste es halt für jeden Ding irgendwie ein Verwaltungsstrafverfahren anfangen. Das ist ein bisschen ein Scheiß, weil da sind immer Leute involviert.
Meistens funktioniert es ja einfach so in der Familie zum Beispiel, weiß nicht, Bruder, Schwester, packt das Auto aus oder so irgendwas, vor deinem zum Beispiel, dann gibt man irgendeinen Strafzettel und sagt, viel Spaß beim Einzahlen. Ja? Dann zahlt der halt ein, da ist wurscht. Das ist der Vorteil von so verkürzten Verfahren, dass es einfach der Verwaltungsaufwand, wie du richtig sagst, einfach sehr kurz ist und dann ist alles gut. Anders ist es beispielsweise bei Firmenautos. Ja, das ist logischerweise die Firma und ja, dann kann das durchaus mit Lenkerhebung etwas weitergehen.
Ist aber auch ein Problem, wenn die Lenkerhebung ist, dann kriegt halt der Lenker die Aufforderung zur Zahlung.
Ja.
Dann muss er es halt zahlen. Wenn er es dann nicht zahlt, dann kommt er erst wirklich zum Verfahren sozusagen vor.
Und dann wird es sicher teuer.
Dann wird es sicher teuer.
Ja, also im Zweifel zahlen, ja. Sollte man.
Was auch interessant ist, die Strafen sind alle direkt festgelegt. Also du hast ja sonst normal bei Gesetzen, also so Strafbestimmungen hast du immer so einen Bereich, wo du sagst, okay, Bereich von, wenn du ins Strafgesetz schaust, von 3 Monaten bis 5 Jahre zu bestrafen, sozusagen, irgendwie so in dem Bereich. Mhm. Und für die Dinger, die schon fertig sind, also für die Organmandate und für die Blitzstrafen hast du so einen festgesetzten Preis. Also das ist immer der gleiche Preis, auf das kannst du dich verlassen sozusagen.
Ja.
Wenn dich das einmal mehr interessiert, kann ich das auch genau aussuchen und dir dann einmal
sagen. Ich bin mir ganz sicher, ob das so wäre, weil ich habe schon für die gleiche Geschwindigkeitsübertretung, die mir ganz zufällig logischerweise passiert ist, zwei unterschiedliche Höhenzahl.
Echt?
Ja.
Am gleichen Ort?
Nein, nicht gleicher Ort.
Okay, weil das.
Andere Kiewerer. Also mit der Radarpistole gemessen.
Ja, okay, wenn die Polizei aufhaltet, dann ist das was anderes. Die haben dann schon einen Spielraum. Aber wenn das Ding kommt, wenn es jetzt von einer automatischen Anlage kommt.
Okay. Okay.
Ja.
Gut, okay. Dann habe ich so eben dazugelernt.
Ja.
Aber wenn der Kiewerer hat einen Messenspielraum, aber wenn es automatisiert passiert, hast du einen Fixpreis.
Genau.
Mhm. Nur spannend. Ja.
Aber wenn dich das genau interessiert, können wir da nochmal genau nachschauen, aber
weiß ich nicht. Können wir mal machen. Okay. Aber tun wir weiter.
Ja.
Walmeister schon bei Kärnten und der Steiermark waren. Walter, es gibt was Historisches zu berichten.
Einen historischen Durchschlag im Choralmtunnel.
Was ist der Choralmtunnel?
Der Choralmtunnel ist ein Eisenbahntunnel oder soll ein Eisenbahntunnel werden zwischen der Steiermark und Kärnten.
Mhm.
Wieso ist der interessant? Eisenbahntunnel gibt es ja zuhauf. Interessant ist der deswegen, weil es, wenn er mal fertig ist, 2026 sollte es soweit sein, soll es der längste Eisenbahntunnel in Europa sein. Wird ein zweiröhriger, einspuriger Tunnel, also in jedem Rohr.
Also pro Richtung ein eigenes Rädel.
Genau.
Mit einer Spur durch.
Genau. Ungefähr 33 Kilometer lang, also knapp 33 Kilometer lang.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, der längste Eisenbahntunnel in Europa. Querschläge, was interessant ist, alle 500 Meter, das heißt, die dienen im Störfall als Fluchtweg in die sichere Röhre. Das heißt, wenn in einem Rohr irgendwas hin ist, dann musst du maximal 500 Meter laufen bis zum nächsten Durchschlag, bis zur anderen Röhre rüberkommst.
Ja, wenn du richtig unterwegs bist.
Genau.
Genau. Wichtig ist dir insofern dieser Tunnel, er ist quasi in Österreich schon sehr lang in Diskussion, gemeinsam mit dem fast, ich sage mal so, mehr diskutierten Semmering-Basistunnel. Der befindet sich seit 2012 im Bau, hat 27,3 Kilometer und aktueller Status ist, dass der auch 2026 fertig werden soll. Das Ganze hat europäische Maße ein bisschen einen europäischen Kontext nämlich auch. Es gibt nämlich diese baltisch-adriatische Achse. Da geht es vom Baltikum an die Adria runter, über Danzig bis, glaube ich, Rimini soll diese Eisenbahntrasse sein, wo Güterverkehr quer durch Europa auf der Schiene transportiert werden soll. Und das ist so ein transeuropäisches Projekt, wenn man so will.
Ja, weil heutzutage ist es ja so, wenn man von der Steiermark nach Kärnten kommen will mit dem Zug, dass man ewig weite Umwege fahren muss, weil das ja ein sehr hohes, gebirgiges Gelände ist.
Genau, man muss in dem Fall jetzt, weil es keine direkte Verbindung, also direkt keine kürzeste Verbindung zwischen den zwei Landeshauptstädten gibt, das haben wir dann endlich mit dem Choralmtunnel, sondern man muss derzeit über die Obersteiermark quasi mit einem verkehrten U, wenn man sich das vorstellt, und die Endpunkte wären dann jeweils die zwei Landeshauptstädte fahren und das ist relativ aufwendig vom Zug, vom Reisen her.
Weißt du, wie lange das ungefähr dauert jetzt?
Ich weiß es nicht, ich glaube, in mir ist liegen irgendwas jenseits der 2 Stunden bist du unterwegs, glaube ich.
Ja, weil mit dem Choralmtunnel ist man dann in 47 Minuten von Graz nach, also von Graz nach Klagenfurt, glaube ich. Ja.
Also signifikant, also das merkt
sehr,
man wirklich.
Sehr, sehr viel. Ja. Nein, das kann nicht sein. Aber sehr viel schneller auf jeden Fall.
Ja. Egal, Halbwissen jetzt da, auf jeden Fall, man ist viel schneller unterwegs, es ist derzeit eine Katastrophe, ich habe das einmal gemacht. Es gibt derzeit von den österreichischen Bundesbahnen eine Alternative von Graz nach Klagenfurt. Das ist nämlich der Bus, die haben so einen, so einen Intercity-Bus, glaube ich, nennt sich das Ding. Das pendelt quasi zwischen Bahnhof und Bahnhof hin und her.
Ja, aber das ist für den Güterverkehr natürlich.
Für den Güterverkehr irrelevant, ja, allerdings für den Personenverkehr manchmal.
Aber tatsächlich in 45 Minuten von Graz nach Klagenfurt soll dann das Ziel sein.
Ja, und das ist okay so jetzt einmal. Ja.
Was interessant ist, das Tunnelbohrgerät heißt Mauli 1, das durchgebrochen ist.
Netter Name, ja.
Ist am 14. August durchgebrochen, deswegen passt das da gut hin. Und Mauli 2 gibt es auch. Das hat aber im Februar schon aufgehört.
Genau, und 2 von 3 Tunnelbohrer sind derzeit am Ziel, was die ÖBB derzeit berichten in ihrem Portal. Und schaut recht gut aus. Also 2026, glaube ich, ist jetzt der aktuelle Status.
Semmering-Basistunnel soll genau zur gleichen Zeit fertig sein. Also du hast dann wirklich so durchgehend.
Dann könnte man sich eigentlich den Spaß erlauben, einmal nach Klagenfurt, wie immer, hinzukommen, ist wurscht, ja, und einmal nach Wien zu fahren mit dem Zug. Mhm. Weil aktuell ist es so, dass man zwischen der Steiermark und Niederösterreich eine denkmalgeschützte Passage hat, ja, im Hochgebirge mit sehr vielen Brücken und Aquädukten, wo der Railjet fährt. Der Railjet ist der österreichische Schnellzug, der auf der Westbahn zwischen Linz und Wien jenseits der 200 unterwegs ist. Aber da fährt er mit gefühlt 45 km/h teilweise dahin, weil halt die Streckenführung nicht mehr zulässt, sehr enge Kurven. Und andererseits, glaube ich, halten die Brücken ja nicht so viel aus, dass das drüber donnern könnte, weil die Zeit, also diese vom Karl Ritter von Geger erbaute und geplante Strecke über den Semmering, die ist halt richtig alt schon.
Also du brauchst ja fast 3 Stunden mit dem Zug von Graz nach Wien, mit dem Auto brauchst 2.
Ja.
Und das würde sich dann schon auszahlen, wenn du dann gerade durchfahren kannst. Wird um einiges kürzer werden.
Du brauchst derzeit, wenn du gerade mit vielen Baustellen auf der Autobahn brauchst du von Klagenfurt nach Wien bis zu 4 Stunden. Mhm. Und wenn man sich das Ganze zusammenrechnet, dann kämest du da vermutlich auf, ich würde mal sagen, so eine Stunde, vielleicht auf 2 Stunden, auf die Hälfte davon, mit den Zügen, wenn sie richtig gut, oder 2,5 Stunden, wenn sie richtig schön Gas geben können. Das ist durchaus interessant dann auch.
Ja.
Für den Personenverkehr.
Ja, und auch für den Güterverkehr natürlich. So viel zum Zugwesen heute. Michi, du hast was zu einer alten Sendung. Wir haben schon mal über die Rot-Weiß-Rot-Karten gesprochen.
Genau, die Rot-Weiß-Rot-Karte ist in Österreich momentan wieder ein bisschen in Diskussion, sagen wir mal. Einerseits fordert die industriellen Vereinigung ein bisschen eine Reform. Hintergrund ist der, dass diese Rot-Weiß-Rot-Karte nicht so leicht zu erlangen ist, relativ bürokratisch, und dadurch die eigentlichen Fachkräfte, die was wir mit der Rot-Weiß-Rot-Karte nach Österreich holen wollen, das heißt Leute, die beispielsweise ein technisches Studium absolviert haben, klassische Mangelberufe, die was wir haben, aber auch Facharbeiter, sehr schlecht erlangen können. Ich kenne das jetzt da aus meinem persönlichen Umfeld herum, 2 Fälle, da ist es durchaus mühsam, diese zu erlangen. Und andererseits ist die Rot-Weiß-Rot-Karte aktuell auch in Diskussion, dass man sie verändern will oder reformieren möchte mit der Veränderung oder Verschärfung im Asylwesen in Österreich. Bis dato hat es ja eine Regierungsvereinbarung gegeben oder Gesetzgebung, Walter, bitte korrigiere mich, wo die SPÖ damals noch mit an der Macht war, wo man Asylwerber, die einen Lehrberuf angenommen haben, nicht abgeschoben hat. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass auch Asylwerber abgeschoben werden, wenn ihnen Asyl nicht gewährt ist, die einen Lehrberuf aktuell haben. Und die aktuelle Regierung, Schwarz-Blau, meint, sie werden die Rot-Weiß-Rot-Karte auch dahingehend anpassen, dass das vielleicht dann doch irgendwie attraktiver wird.
Ja. Wir haben das erste Mal drüber gesprochen in SRMT 019, falls das jemand nachhören will, wo wir uns ausführlich mit der.
Genau, da haben wir auch einen Test gemacht, also für diejenigen, die es interessiert, zum Nachhören, der Walter und ich haben beide einen Test gemacht, ob wir, wenn wir quasi jetzt ein Nicht-EU-Bürger wären, eine Rot-Weiß-Rot-Karte in Österreich bekommen würden. Und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, in Anfalls haben wir sogar gescheitert, oder?
Ich glaube, ja. Bin ich gescheitert? Ich weiß es nicht mehr.
Auf jeden Fall ist es nämlich, nachher ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, dass man die bekommt, und um ehrlich zu sein, lassen wir das. Interessant ist, in der Steiermark, wo wir beide ja herkommen, gibt es die Firma Magirus Lohr. Das hat jetzt den Hintergrund, ist, dass der Walter hat ja schon mal berichtet von seinen E-Fahrzeug-Erfahrungen in einer vorangegangenen Sendung. Mhm. Die Firma Magaris Lohr entwickelte ein E-Feuerwehrauto. Ein Feuerwehrauto, damit ich es jetzt da rausbringe. Und zusammen mit einer Firma, wir sind gar nicht so weit entfernt von da, mit der Firma MUP Technologies in Stallhofen, haben sie jetzt so ein kleines Allradfahrzeug, den Link könnt ihr euch anschauen, so ein nettes kleines Gefährt. Das kann mittels einem Gabelstapler hin und her transportiert werden. Ja, so ein kleines E-Auto mit allen möglichen Feuerwehrzeugs hinten drin. Ich glaube, Walter, du kennst dich bei der Feuerwehr besser aus als wie.
Ein bisschen. Hat auch eine Pumpe und auch die Pumpe ist elektrisch betrieben. Ein Fahrzeug hat 2,5 Tonnen, ist aber nur 1,44 Meter breit und 2,3 Meter hoch. Also ist ein relativ kleines Fahrzeug, ein Hilfsleistungsfahrzeug für so Tunneleinsätze und so weiter wird es angedacht, soweit ich das gesehen habe.
Ja. Nein, ist, glaube ich, eine relativ gute Entwicklung, dass es auch quasi Nutzfahrzeuge am E-Automarkt gibt. Sehr spannend. Ich habe heute in der Früh war das sogar, ich habe den Link jetzt aber leider nicht, ich glaube, ich werde den nochmal aussuchen, eine Designstudie von Volvo gesehen. Ja, vielen Dank übrigens an die Elke, ja, die hat das nämlich auf Facebook gepostet. Ja. Mhm. Und anscheinend, nachdem die Chinesen jetzt da bei Volvo das Zepter innehaben, oder das rote Ruder in der Hand haben, Volvo ist ja verkauft worden an eine chinesische Firma, und die entwickeln sich, und die Chinesen sind am E-Automarkt sehr gut vertreten und sehr innovativ und haben da jetzt so eine futuristische Zugmaschine, eine autonom fahrende, gebracht. Das Video will ich aussuchen. Das ist recht lässig. Ja. Das heißt, auf dem Markt tut sich einiges.
Ja, die Chinesen sind sowieso ein bisschen anders unterwegs, weil die sagen einfach, okay, bei uns musst ab so und so, ab dem Jahr müssen mindestens so und so viele Autos neu zugelassen werden, müssen Elektroautos sein. Und ansonsten darfst du auf unserem Markt nicht mehr Autos verkaufen.
Okay, das habe ich gar gewusst.
Ja. Und das bringt natürlich die europäischen Autohersteller, die da ein bisschen den ganzen Hype verschlafen haben, ein bisschen in Bredouille. Die Chinesen tun sich da relativ leicht, das zu machen. Du lieferst den Link nach. Ich habe jetzt kurz gegoogelt, aber ich habe es jetzt nicht.
Nein, ich habe den Link schon, keine Sorge.
Okay, passt, dann lieferst du den noch, dann gibst du den in den Shownotes. Weiter zur Elektromobilität, der ÖMTC, das ist der österreichische Automobilclub, also einer von den beiden. Wir haben ja den ABÖ und den ÖMTC.
Also und den VCÖ gibt es auch noch, aber das sind die zwei wichtigsten.
Ja, aber der VCÖ ist mehr so drüber, oben drüber, so ein Dachverbandsdings, oder?
Ist es das?
Ich glaube, der VCÖ hat keine eigenen Autos, die dann kommen und die irgendwie retten.
Das könnte sein. Das
also der ÖMTC ist so vergleichbar mit dem ADAC in Deutschland.
Okay.
Und zwar, die haben jetzt in Wien und in Graz am ÖMTC Easyway gegründet. Und zwar kann man sich da Elektroroller mieten.
Mit Elektroroller?
Man installiert sich eine App. Und so E-Scooter, aber ich würde jetzt Elektroroller dazu sagen, kann man sich vielleicht mehr darunter vorstellen. Das sind so Mopeds wie mit Elektroantrieb halt. Es gibt zwei Helmgrößen, die dabei sind, weil man muss ja mit den Geräten Helmen fahren. Es sind so Hauben drinnen, die man aufsetzt, damit man nicht den grauslichen Helm von irgendwem anders aufhat. Ne?
Ja, das ist das, was mich abschreckt, der Hygienefaktor.
Ja. Also du kannst ja natürlich deinen eigenen Helm mitnehmen.
Ja, wobei das natürlich auch unpraktisch ist, wenn du mit dem halt umlaufst. Aber
man installiert die App, man muss sie dann mit Führerschein und Foto und Kreditkarten registrieren und dann kann man sich so einen E-Scooter mieten und kann dann herumfahren damit. Interessant ist, die Akkus, oder wie wird das geladen? Anscheinend gibt es da eine Firma, die schaut, welches Moped sozusagen, wie viel, also wenig Strom hat, und dann kommt die Firma hin und tauscht den Akku aus. Also es muss nicht, wenn du jetzt fährst, damit das Ding
muss nicht mal anstecken, sondern
du stößt das ab und irgendwann kommt einer und tauscht den Akku aus.
Außer ich nehme es vorher und fahre wieder davon.
Dann wirst du wahrscheinlich unter Umständen nicht so weit kommen.
Dann verfolgt er dich noch mit Blaulicht. Genau. Bleiben Sie stehen, ja, Akku.
Die ersten 30 Minuten kosten 4 Euro, soweit ich das gesehen habe. Und der nächste Folgepreis sind dann 10 Cent pro weitere Minuten. Also wenn man in der Stadt unterwegs ist, Ist eine recht coole Sache vielleicht.
Ich glaube, dass das durchaus, ich meine, das sind so Modelle für die Zukunft, irgendwann wird das sein. Momentan, und ich bin ja selber ein großer Verfechter des Individualverkehrs, ich habe halt meinen Diesel und wenn ich mich ins Auto setze und ich fahre jetzt nach Wien, ich fahre jetzt nach Klagenfurt, ich fahre nach Linz oder ich fahre an den Christkindlmarkt oder ich fahre kurz ans Meer, ist es mir wurscht alles miteinander. Wir werden uns aber ganz sicher irgendwo in die Richtung entwickeln, dass es mehr Elektromobilität, gerade im urbanen Bereich, Shared Vehicles geben wird. Da kommen wir einfach hin.
Nicht nur im urbanen Bereich. Wir haben jetzt da, wenn du schaust, in Gradwein unten, das ist da bei mir in der Nähe.
Ja.
Dort gibt es auch ein Elektroauto, das geshared wird. Von der,
tatsächlich?
Von der Stewag oder so irgendwie.
Energie Steiermark.
Von der Energie Steiermark, ja. Genau.
Sag nie Steg, glauben wir, das ist eine schlechte Idee, jetzt die Kollegen dort. Ja.
Ja. Ja, ist ja wurscht. Ja? Energie Steiermark. Was ein bisschen nervig ist, du kannst das nur als mit Hauptwohnsitz in Gradwein oder an Wohnsitz, nicht Hauptwohnsitz, aber nur mit Wohnsitz in Gradwein
anmieten.
Mhm. Aber das, ich bin da schon einmal durchgegangen durch den Anmeldungsprozess.
Und dann, wo wohnen Sie?
Ja, es war ganz witzig. Ich habe echt wirklich alles ausgefüllt und so weiter. Dann habe ich die App schon installiert, habe mich schon einloggen können und alles. Mhm. Was interessant ist, du siehst dann in der App, wer das Auto wann reserviert. Was ich ganz eigenartig finde. Aber was
zum Thema Datenschutz perfekt, oder?
Ja, aber es war full ausgelastet, das Auto. Also das ist wirklich, also vor allem so in der Abendzeit und am Wochenende ist es recht gut ausgelastet von den Vorreservierungen. Und dann geht es darum, wie immer, du musst natürlich so Stempel marken, also du musst natürlich Gebühr bezahlen, wenn du die anmeldest in der Gemeinde.
Nein, nein, nicht.
Dann wir müssen in den ersten Stock gehen zum Zahlen. 10 Euro hätte es gekostet und am Weg nach oben hat das Telefon oben geläutet. Und dann ist Carsten, ist er gerade bei? Er wohnt ja gar nicht in der Gemeinde. Dann haben wir müssen wieder alles rückabwickeln und habe nicht fahren dürfen
damit. Ah, ist das nervig.
Ja, voll. Auf jeden Fall ist es nicht nur im urbanen Gebiet, sondern auch Gemeinden am Land, die da mitmachen.
Ja, das ist momentan gefährlich. Die probieren das jetzt einmal aus. Es kommt immer darauf an, wie viel fährst du. E-Auto momentan ist es ein zweit- oder Drittauto.
Nein, meine es kommt darauf an, welches E-Auto du hast.
Ja, ein Tesla mit 400 Kilometer Reichweite ist es, ja okay, das kann ich als Hauptauto auch verwenden. Ja. Aber so ein E-Golf mit 200 Kilometer oder 200 oder von mir aus 300 im Winter. Also ich habe mir einen Kollegen, der wohnt ein bisschen südlich von Graz und im Winter, obwohl er diese Wärmepumpe beim E-Golf drinnen hat auch, ja, die Reichweiten verlängernd wirkt, er hat gesagt, er bleibt irgendwo am Semmering oder am Wechsel stehen und lädt einmal zwischen, ja. Ja, weil es nicht ausgeht.
Ja,
also so wie ich habe jetzt einen Termin in Wien und ich fahre weg, ja, geht nicht. Das heißt, ich muss immer 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten zwischenladen.
Ja, beim E-Golf hast du nur das Problem, dass ich keinen gekühlten Akku habe. Das heißt, du kannst da nicht immer mit Hochdruck laden, sondern du musst immer ein bisschen warten, weil der Akku zu warm wird. Aber trotzdem als Zweit-Dritt-Auto würde ich es nicht sehen. Du musst das halt für deinen Anwendungsfall verwenden. Denn die meisten Leute haben einen Arbeitsweg von, weiß nicht, 20, 30 Kilometer maximal.
Ja.
Für die reicht das Auto vollkommen, hundertprozentig.
Es reicht, ich sage nicht, dass es nicht reicht. Es reicht vermutlich für, ja, 6 Tage die Woche. Ja. Nur einen Tag in der Woche brauche ich irgendeine Alternative.
Ja.
Und 2 Autos sich zu leisten, ist ein bisschen spektakulär.
Ja. Manchmal. Die meisten.
Also wie gesagt, das zweite Auto, aber so einen guten Benzin oder so einen fetzigen Diesel mit ordentlich Bums, ja, das lasse ich mir schon momentan noch. Irgendwann wird es soweit werden.
Überhaupt nicht. Ja, das ist unser Beitrag zur Elektromobilität. Ja,
der Walter, der große Verfechter, ihr ein bisschen der Skeptiker.
Ich habe es noch nicht ausprobieren können, noch keine Zeit gehabt, dass ich mich in Graz irgendwie mir auf
die Mopeds ich habe jetzt dann übernächste Woche hab ich Service, ja, bei meinem Dieselstinker, wie alle sagen würden.
Ja, aber du arbeitest ja nicht in Graz.
Nein, aber im Autohaus kannst du sagen, wenn ich fürs Leihauto.
Ach so.
Ja, oder eigentlich habe ich keinen Service, ich hab einen Schaden, ja, der wird das Auto ist eine Woche drinnen. Und ich habe mich angefragt,
ob
ob ich jetzt dann E-Golf rum könnte in diesem Zeitraum. Ja. Ja. Momentan haben sie keinen gehabt, ich muss jetzt dann morgen anrufen. Vielleicht haben sie wieder einen, dann habe ich für eine Woche einen E-Golf. Dann das kann ich mal E-Golf cool, fahren.
Ja, dann sagst du mal, wenn es soweit ist, dann komme ich vorbei.
Passt.
Ja.
Bin davon 2 Tage in Deutschland. Ja, das bin ich schon gespannt. Ja,
wenn du fährst mit E-Golf nach Deutschland?
Ich glaube, ich werde ihn stehen lassen irgendwo und mit einem Kollegen mitfahren.
Ja, würde ich auch fahren. 100.000 seltene Bäume, Michi. Bundesforste bringen Schneebirne und Pflaumeiche zurück in Österreichs Wälder.
Ja, das ist eine relativ verlässige Aktion. Die österreichischen Bundesforste haben sich ein bisschen besinnt, oder nicht besinnt, haben einfach gesagt, so, hey, es gibt ja alteingesessene Sorten, unterschiedlichste Bäume bei uns, die teilweise auch in Hobbygärten noch nachgezüchtet werden. Und die haben so eine eigene Datenbank und die haben gesagt, so, jetzt dann machen wir wieder so Sorten, die relativ selten bei uns sind, wie beispielsweise die Schneebirne. Und die österreichischen Bundesforste beginnen diese jetzt dann wieder aktiv auszusäen bzw. zu ziehen und dann auch in den entsprechenden Wäldern und Co. zu verpflanzen. So quasi alte einheimische Arten, die von den Früchten her nicht so attraktiv sind für als Kulturpflanze. Logisch, wenn man sich anschaut, so hochgezüchtete Zwetschgen, ich habe selber Zwetschgenbäume zu Hause, die tragen riesengroße Früchte, schmackhaft. Das Problem ist, wenn sie zu viel tragen, werden die Bäume kaputt. Ja? Oder sie sind anfällig auf Schädlinge. Und ich habe so uralte Sorten. Ja? Meine Großeltern hätten gesagt Hauszwetschge, ja? Wobei das nichts heißt, das gibt es eigentlich nicht. Das ist halt einfach so alte Zwetschgensorten, eher kleiner. Aber die halten auch Schädlingen und Witterungen besser stand. Mhm. Und die österreichischen Bundesforste haben jetzt eine Initiative gestartet und den Link zu den österreichischen Bundesforsten, da könnt ihr gerne ein bisschen einschmökern, wenn es euch interessiert. Die tun das jetzt da wieder aktiv ausbringen.
Sehr gut. Und weil jetzt gerade Sommer ist oder Sommer war und wir gerade aus dem Urlaub kommen oder wieder in Urlaub fahren, schauen wir uns an, welche Länder in Österreich den Sommertourismus antreiben und vor allem in welchen Gebieten. Und wenn wir uns anschauen, zwischen Mai und Juli mit den Veränderungen zum Vorjahr in Prozent hat die Presse da einen Artikel gebracht, dass die Polen mit 12,5% am stärksten haben. Zuwachs haben.
Also Polen vor Tschechen signifikant, beide über 10%. Mhm. Und dann, ich sage mal so, eher mehr oder weniger gleich auf Deutschland, Ungarn, USA. Aber in Summe hat es eine positive Veränderung nach oben gegeben, um 3,8% mehr ausländische Touristen in Österreich.
Die meisten fahren nach Tirol.
Finde ich auch spannend.
Dann Salzburg ist für Kärnten, ja, ein bisschen.
Ja.
Und Steiermark, Niederösterreich und so weiter ist, ja, dann schon wieder weniger.
Und Wien logischerweise, also der klassische Städtetourismus in Wien, in dem Fall auch um nicht ganz 3% gestiegen. Und Wien ist immer wieder Reise wert. Ja. Ja. Wenn man dort nicht leben muss.
Ja. das war so ein Halbsatz. Ja, na, sehr gut. Sehr gut.
Gut. Gut. Was wir jetzt da machen, wir führen zur Abwechslung eine neue Kategorie ein.
Ja, wir haben nur zu wenig Kategorien. Wir brauchen einfach viel mehr Kategorien.
Genau, weil wir brauchen ja einfach für die nächsten 500 Sendungen, ja, einfach Material.
Es ist aber wichtig, dass man so ein bisschen so kategorisiert unterwegs ist, dass man so ein bisschen sich seine Gedanken einteilen kann, finde ich. Deswegen mag ich gern Kategorien.
Schubladen sind einfach super. Ja? Ich denke auch sehr gerne in Schubladen, wie du weißt. Ja?
Ja. Und zwar unsere neue Kategorie. Und wir hoffen, dass die sehr gut bei euch ankommt. Ich hoffe, dass wir nicht so viel darüber zu sprechen haben in Zukunft. Ja, du weißt, was ich meine, oder?
Ja, ja,
ja, ja. Und zwar die Kategorie heißt Katastrophen und Skandale. Also wir werden uns da in dieser Kategorie mit Katastrophen auseinandersetzen, die Naturkatastrophen zum Beispiel, die passieren, oder menschgemachte Katastrophen.
Ja, und natürlich Skandalen. Ja, oder politische Skandale. Und da steigen wir eigentlich jetzt da ein und machen eine kleine Zeitreise in das Jahr 1981 bis 1983 oder eigentlich in diese drei Jahre. Mhm. Und heute beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Noricum-Skandal bzw. Noricum-Affäre. Da hat es, das ist eigentlich ein Sammelbegriff für illegale Waffenlieferungen des österreichischen Föst-Tochterunternehmens Noricum zum Thema Artilleriegeschütz an die Kriegsparteien Iran und Irak im Ersten Weltkrieg.
Na, Golfkrieg.
Ersten Golfkrieg, Entschuldige, ja. Erster Golfkrieg, natürlich nicht Weltkrieg, ja.
Ja. Wir haben es vorher schon kurz besprochen. Der erste Golfkrieg war zwischen Irak und Iran, gell?
Genau.
Der zweite Golfkrieg war dann zwischen Irak, Iran und da sind die
Nein.
USA zum ersten Mal dabei gewesen, oder?
Nein, der zweite Golfkrieg war dann zwischen dem Irak, Kuwait und den USA, zu Hilfe geeilt sind, dem Kuwaitis, gemeinsam mit Saudi-Arabien und anderen Verbündeten. Und nur mehr als Irakkrieg, was eigentlich fast der dritte Golfkrieg, könnte man so sagen, weiß nicht, wird aber als Irakkrieg bezeichnet, ja, ist derjenige, der 2001, ich glaube 2001 oder nach 2001,
nach
9-11 war, wo die USA im Irak einmarschiert sind und Saddam Hussein gestützt haben. Hm. Nichtsdestotrotz, wir sind in den 80er Jahren im ersten Golfkrieg.
Zwischen 1981 und 1983, hast du ja schon gesagt, glaube
ich. Genau. Und da hat Irak und Iran Krieg geführt. Was sagt Österreich, was dann wir da jetzt da? Ja, Österreich hat ja auch eine Rüstungsindustrie. Ja. Bekannt ist beispielsweise die Firma Glock, Pistolen, sind weltweit verbreitet. Also ein amerikanisches FBI verwendet sie, österreichisches Bundesheer. Aber ich glaube, kaum eine Polizeieinheit der größeren Staaten weltweit gibt es, die nicht Glockpistolen beispielsweise verwendet. Oder Produkte der Firma Steiermannlicher als Scharfschützengewehre.
Wobei, die sind jetzt ausgewandert. Nach irgendwohin.
Teilweise.
Ihre Produktion vom Sturmgewehr haben sie jetzt ausgelagert nach Indonesien oder so.
Die Steiermannlicher.
Genau.
Ja, das Konsens weiß ich jetzt nicht.
Wenn du in Amerika in so ein Shooting Range gehst und sie fragen dich, woher du kommst, und sagst du Austria, dann sagen sie alle, ah, Glock. Also das ist schon sehr bekannt. Ja,
ja, also der Gaston Glock, der das quasi diese Pistole als solches in dieser Art und Weise erfunden hat und gebaut, und wenn es eine Firma gebaut hat, das hat einiges revolutioniert damals. Ja. Ja.
Aber zurück zum Skandal. Wir haben Waffenlieferungen gehabt, nämlich Artilleriegeschütze des Typs Gunhaubitzer Nordicum GHN 45. Sagt mir jetzt gar nichts, das sind so Riesendinger, gell?
Ja, es ist so, ich glaube, es ist, muss ja das noch ein 100er oder ein 100.
155 Kaliber.
Ein 155 Kaliber sogar, ja. Das ist eigentlich ein gängiges Kaliber für Feldabitzen, wenn man sich vom Militär ein bisschen interessiert. Und was ist das Ding? Man hat quasi einen Panzer oder einen großen LKW, spannt es hinten dran, das hat zwei große Reifen, fährt damit wohin, stellt es ab, kurbelt es auf, ladet rein, sind meistens mehrere Personen, die das bedienen, ja, und fährt damit über sehr große Distanzen seine Geschütze ab. Ja, die dann schlagen dann ein und sind diese Granaten sind mit unterschiedlichen Sprengkörpern, kann man sie entsprechend bestücken. Ja. 2006 lag der Preis von so einem Ding um die ein bisschen über 500.000 US-Dollar. Das heißt, da sieht man schon, da ist einiges an Volumen dahinter, wenn man solche Geräte verkaufen kann.
2 bis 5 Schuss pro Minute.
Ja.
Rohrlänge von 7 Meter.
Ja, also spannt man hinter dem großen, schweren LKW zu.
10 Tonnen einsatzbereit.
Ja, 2 bis 5, je nachdem, wie flott die Maschine, die Mannschaft die bediente Mannschaft ist.
Ja, wir haben das Problem gehabt, man darf nicht an kriegstreibenden oder in einem bewaffneten Konflikt beteiligten Land Waffen liefern.
Als Österreich.
Als Österreich. Wir haben das eine Gesetz dazu, da können wir noch drüber sprechen. Dann werden wir noch hinkommen.
Ja.
Und wir haben, also nicht wir, aber es sind damals die Waffen über das getarnte Empfängerland Jordanien, sind die Waffen an Irak, Iran geliefert worden.
Genau, und in Summe
waren den Iran geliefert worden.
Naja, in Summe Iran und Irak 340 Geschütze, ja. Und 140 davon sind an den Iran gegangen, damit sind sie aufgeflogen und eben über eine Tarnfirma in Jordanien. Jordanien war damals nicht im Krieg involviert und konnte man exportieren. Österreich, wenn wir Waffen exportieren, gerade solche Sachen sind Ausfuhr des damaligen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs ja ausfuhrpflichtig. Das heißt, wir müssen dann immer anfragen, ob wir überhaupt exportieren dürfen. Beispielsweise bei den Siegermächten, ja, da gibt es einen eigenen Prozess dahinter. Und ja, wenn das in Jordanien ist, kein Problem, dann kriegen wir den Stempel und dann dürfen wir auch Rüstung exportieren, Rüstungsgüter, damit die das rausbringen. Iran, Irak war es eben nicht gestattet, wir haben es dann trotzdem gemacht. Und 1985 hat der Herbert Amri Das ist unser österreichischer Botschafter damals in Athen gewesen. Das österreichische Außenministerium informiert, dass es offensichtlich illegale Waffenlieferungen gegeben hat.
Der Amri ist am 12. Juli 1985 verstorben unter mysteriösen Umständen und hat vorher seinem Presseattaché gesagt, wir werden verfolgt und sie wollen uns umbringen.
Ja, und ihre Leiche ist relativ schnell eingeäschert worden, offiziell was Herzversagen. Man weiß es nicht, das können wir halt einfach im Mittel mutmaßen. Ja, er ist auch relativ schnell verstorben, nachdem er das Ganze publik gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist es dann im August 1985 von Reportern der Zeitschrift Pasta gelungen, im jugoslawischen Adria-Hafen unten Fotos zu machen, wie das Ganze verladen worden ist und wo sie im Iran abgeliefert worden sind. Und das hat dann quasi dazu geführt, dass das erstmals der breiten österreichischen Öffentlichkeit auch bekannt geworden ist, dass es so etwas gegeben hat damals. Also diesen Skandal, dass es illegale Waffenlieferungen gegeben hat. Und das Ganze hat dann die österreichische Justiz dann sehr stark beschäftigt, inklusive einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss.
Was interessant ist, der Innenminister Karl Blecher damals im Februar 1989 hat müssen zurücktreten. Also jetzt im Zusammenhang mit der Lukona-Affäre. Da kommen wir vielleicht irgendwann anders
nochmal. Anders, ja. Aber geht das ist
Schiffe in der Lukona-Affäre.
Ja, das ist zeitlich ähnlich gewesen.
Und hat dann eben zurücktreten müssen. Und die verantwortlichen Manager wurden wegen Neutralitätsgefährdung 1993 verurteilt. Das war das Gesetz, von dem ich vorher gesprochen habe. Das hat zu dem Zeitpunkt noch Neutralitätsgefährdung geheißen und ist dann 2002 umbenannt worden in Verbotene Unterstützung von Parteien von bewaffneten Konflikten. Das ist der Paragraph 320 StGB, falls es jemand nachlesen möchte.
Sehr gut. Mit voller Begeisterung. Ja, wen hat es getroffen? Bundeskanzler und Außenminister hat es nicht betroffen, die sind freigesprochen worden. Der Karl Blechers Innenminister hat zurücktreten müssen und wurde wegen Urkundenunterdrückung zu einer bedingten neunmonatigen Haftstrafe, die auf 3 Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurde, damals verurteilt.
Ja. Einer der größeren
Skandale. Einer der größeren Skandale, vor allem ist Österreich als neutrales Land nicht ermächtigt, sich bei Kriegsparteien oder kriegsführenden Ländern einzumischen.
Da haben wir vor im Vorgespräch schon einmal drüber gesprochen. Zur Frage der Neutralität werden wir uns das genauer anschauen, wenn wir nach dem Zweiten Weltkrieg in unserem Geschichtsteil kommen.
Genau. Das wird dann relativ gut passen. Dann machen wir das aber als gesonderten Block für diejenigen, die, weil Österreich ist ja eins der wenigen neutralen Länder, auch in Europa oder weltweit, das nicht in einem.
Neutral, aber ja.
Ja, neutral. Ja. Nicht in einem Militärbündnis oder sonstigen Bündnissen verhaftet sind diesbezüglich. Und vielleicht der ein oder andere Hörer ist das vielleicht neu, was das dann eigentlich bedeutet.
Genau, also wir werden dann ungefähr beleuchten, was Neutralität im Sinne des Völkerrechts bedeutet, weil es ist ein völkerrechtlicher Begriff. Wir werden schauen, wie es zur österreichischen Neutralität gekommen ist und so weiter. Das werden wir dann ein bisschen genauer beleuchten, dass man sich da ein genaueres Bild macht. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, ja, glaube ich.
Aber Österreich ist ja nicht immer neutral gewesen, ja, sondern hat ja auch eine entsprechende Vorgeschichte. Und das bringt uns eigentlich zur beliebtesten Kategorie, unserer Kategorien.
Ja, warte, ja. Ich schon einmal her.
Den Straßennamen an Graz. Ja. Keine Sorge, wird nicht der letzte Block sein. Ich hätte noch einmal was. Ja.
Wir kriegen ständig Zuschriften, bitte mehr Straßennamen.
Walter, ich bitte.
Und zwar werden wir uns heute die Degedhoff-Brücke anschauen. Die ist zwischen der Belgiergasse und dem Andreas-Hofer-Platz in Graz.
Jetzt haben nicht einmal ich gewusst, wo das ist, aber ist okay. Das heißt,
es ist mitten in der Innenstadt.
Ja, da bin ich oft. Okay.
Es ist wirklich mitten in der Innenstadt. Ist ja wurscht. was unser schlaues Buch dazu sagt, der erste Brückenschlag erfolgte hier unter dem Namen Albrechtsbrücke 1883. Von 1870 bis 1935 gab es die Degedhoff-Gasse, die dann die Belgiergasse geworden ist, von der ich vorher gesprochen habe. In ihrer Verlängerung befindet sich die Degedhoff-Brücke. Die gegenwärtige Brücke hat eine lichte Weite von 64 Metern. Weißt du, was eine lichte Weite ist?
Nein. Okay. Keine Ahnung.
und wurde 1975 fertiggestellt. Admiral Wilhelm Freiherr von Degetow, geboren 1827 in Marburg und gestorben 1871 in Wien, siegte 1864 in den Seeschlachten bei Helgoland und 1866 bei Lissa. Und das ist eine von den interessanteren Seeschlachten, von denen wir noch nie was gehört haben.
Wir haben vorher nur nachgelesen, ja. Muss man fairerweise sagen, ein bisschen. Ja.
Ja. Nach mehreren Studienreisen leitete er ab 1868 die Marinesektion im Kriegsministerium und führte die Neuorganisation der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine durch. Degetow ist auf dem Graz St. Leonhard Friedhof begraben.
Ah, der ist bei uns begraben?
Ja,
in der Hau?
Ja,
in Graz, okay. Ja, ja, ja. Und das bringt uns ja eigentlich auch, darum haben wir das jetzt ja auch gewählt, um ein Jahr weiter. Nämlich, wir sind jetzt da bei der zweitbeliebtesten Kategorie, der Geschichte Österreichs.
Okay.
Und zwar, wir starten nämlich ein Jahr nach dieser Schlacht von Sinnen im Jahr 1867. Denn dort ist die österreichisch-ungarische Monarchie als solches, inoffiziell sagt man auch Donaumonarchie dazu, gegründet worden. Nämlich als Resultat, wie wir das letzte Mal gehört haben, Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn. Was heißt das damit? Ungarn ist aus dem Einheitsstaat als solches ausgeschieden und hat eine eigene königliche Regierung bekommen. Das heißt, früher wurde das ja alles von den Habsburger und dem Kaiser und jetzt da hat es dann den Kaiser von Österreich und den König von Ungarn gegeben.
Also deswegen K&K?
Ja, kaiserlich und königliche Monarchie.
Ah, okay.
Ja.
Bist du Depp, also hast du was gelernt.
Ja, ja. Hätte man einen Geschichtsunterricht lernen sollen, Walter. Aber macht nichts. Wie war das? Ja, am 8. Juni 1867 wurde der Kaiser Franz Josef I. von Österreich in damaligen Ofen, das ist das heutige ungarische Buda, zum apostolischen König von Ungarn gekrönt worden, so wie das diesbezüglich heißt. Das Königreich Ungarn war innenpolitisch selbstständig, ein gleichberechtigter Staat in seiner Union mit Österreich und hat sich verpflichtet, nur in der Außenpolitik, im Kriegswesen und die gemeinsame Finanzierung von diesen beiden Ressorts auf eine einheitliche Linie festzulegen, wenn man so will. Das heißt, Außenpolitik und Kriegswesen, da haben sie gemeinsam zusammentun müssen und auch entsprechend Finanzen. Bei den anderen Ministerien, was Regelung der Währung, Wirtschafts-, Handelspolitik etc., aber auch Anerkennung von Patent- und Firmenregistrierung etc., was auf freiwilliger Basis. Das Ganze hat natürlich ein bisschen ein Konfliktpotenzial, wie man relativ schnell feststellen kann, wenn du das einerseits gemeinsam finanzieren musst, zwei Ressorts, andererseits aber eigene Währung theoretisch machen könntest. Ja. Wie willst du das machen? Also das war der Theorie eher so niedergeschrieben, aber in der Praxis haben sie recht viel zusammengearbeitet diesbezüglich. Die nicht-ungarischen Kronländer, ja, die im Kaisertum verblieben sind, erhielten am 21. Dezember 1987 die aus mehreren Gesetzen bestehende sogenannte Dezemberverfassung, nichts anderes im Wesentlichen bis zum Ende der Monarchie bestanden hatte. Zunehmend wurde dabei das Problem der herrschenden Nationalitäten immer mehr präsenter. Das heißt, die Deutsche über den slawischen Nationalität, Tschechen, Polen, Slowenen, Kroaten, die entsprechend im damaligen Österreich, also Österreich-Ungarn, wie es auszubringen, gegeben hat.
Ja, und da heißt es, dass die Deutschen gedacht haben, damals schon gedacht haben, sie sind mehr wert als die Tschechen.
Und natürlich. So okay. Ja. Und war auch so. Das war halt damals die einheitliche Meinung, ja. Die Ungarn haben jetzt da mehr bekommen, wenn man so will, ja. Aber die Kroaten und alle anderen haben auch schon ein bisschen mehr danach gestrebt, ja. Und das bringt dann, ich gehe zu dem Punkt, dieser Nationalismus, der damals auch geherrscht hat in den einzelnen Ländern, hat immer mehr dazu geführt, dass dieses Ganze aufgebaut haben. Und es hat natürlich diese Abspaltungsgedanken gegeben, ja. Hat auch den Hintergrund, in Österreich, also im österreichischen Teil von Österreich-Ungarn ist das Ganze recht gut toleriert worden. Im ungarischen Teil hat es das Problem, unter Anführungszeichen Problem, nicht gegeben, weil der ungarische Teil hat eine extrem starke, sogenannte Magyarisierungspolitik betrieben. Das heißt, es war von der lokalen ungarischen Regierung angeheizt, das entsprechend sehr ja, zu verungarisieren, oder wie man jetzt da sagen würde. Ja.
Also so, wie es heutzutage ist.
Ja, so wie es der Orban ähnlich wieder macht. Ja, also das hat Politik dort, das ist Geschichte sowas. Also das ist nichts Abwegiges jetzt dafür für Ungarn, sagen wir jetzt mal so. Was hat dazu geführt? Es hat ja, Ungarn war viel größer als wie jetzt. Das heißt, der nördliche Teil, das Galizien nennt sich das Gebiet, hat ja, gehört jetzt zu Polen oder der polnische Mehrheit damals gehabt von den Bewohnern, hat deswegen sehr oft gestimmt und zusammengearbeitet mit der Wiener Regierung und hat davon entsprechend die Infrastrukturinvestitionen aus dem Staatsbudget bekommen. Es hat den anderen jetzt da teilweise nicht so geschmeckt, darum haben die Tschechen das zum Beispiel sehr stark mit den Ungarn teilweise sympathisiert und haben dort diese deutschsprachige Minderheit ein bisschen unterdrückt, wenn man so will, und da hat es immer so Gegenbewegung gegeben.
Deutschsprachige Minderheit, wo jetzt? Das
habe ich, da bin in Tschechien sind wir jetzt da. Ja. In okay, Tschechien okay, hat okay. Die, wir kommen später, diese Sudetenländer beispielsweise, was okay. es damals gegeben okay. hat. Ja. Dieses Grenzgebiet der Tschechei zu Österreich und Deutschland, würde man heute sagen.
Habe ich das ausgebracht?
Ja. Entschuldigung. Macht aber nichts. Ja. Hat aber grundsätzlich dazu geführt, dass es einen sogenannten mährischen Ausgleich gegeben hat. Ja. Das heißt, man hat die Gebiete in Böhmen und Mähren aufgewertet. Ja. Das Ganze war im Bereich der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert, kann man so als kurzer Vorgriff machen, hat es diesbezüglich einen starken industriellen Aufschwung in dieser Region gegeben. Da hat es entsprechend Fördermaßnahmen gegeben. Hat auch den Hintergrund, dass es geografisch sehr attraktives Gebiet ist. Das heißt, du hast dort noch dieses großen Alpengebiete, also diese hohen Berge, weil du hast da drüber fahren müssen oder durchfahren müssen oder umfahren müssen irgendwie. Und in diesem Gebiet da oben, jetzt der Böhmenmeeren, das heutige Tschechien, hast du solche Probleme nicht. Das heißt, du zwar Hügel, ja, aber du hast keine großen Berge in dem Eigentlichen. Ja, ja, da hat es entsprechend vermehrte Betriebsansiedlungen gegeben. Ja. Die Doppelmonarchie hat investierte kräftig in die Modernisierung des Landes, ja, und auch 1878, so als Rückblende kurz, hat Österreich-Ungarn beim sogenannten Berliner Kongress das Recht zugesprochen bekommen, die osmanische Prinz Bosnien und Herzegowina vom damaligen Istanbul, ist das damals ausregiert worden, zu verwalten. Sprich quasi einverleiben. Ja. Das heißt, Bosnien und Herzegowina ist ein Teil der K&K-Monarchie gewesen. Und da hat Österreich sehr viel investiert, auch in Infrastruktur beispielsweise. Ja. Und die Monarchie hat die Provinz 1908 dann offiziell auch annektiert. Das hat aber zu ein bisschen eine Spannung geführt mit dem damaligen Königreich Serbien. Ja. Königreich Serbien hat sich so quasi als Anwalt der Südslawen gesehen. Ja. Südslawen ist das slawische Bevölkerungsgebiet vom ehemaligen Jugoslawien, wenn man so will. Es gibt ja Nordslawen, Ostslawen, Südslawen, so ein bisschen aus dem Geschichtsunterricht noch heraus. Und die Südslawen, das heißt ja, Jugoslawien ist Jugo, Jug ist glaube ich Süden, ja, also Südslawen, Südslawonen wäre so quasi die Übersetzung. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu viel Blätzen, aber ich glaube, so nicht vermisst das sein. Und das war unter anderem diese ganzen Spannungen, weil die Königreich der Serben wollte logisch wieder Einfluss dort haben, ja, auf ihre slawischen Mitbrüder und Schwestern. Und das war unter anderem ein Mitgrund, warum es 1914 dann das Attentat von Sarajevo gegeben hat. Jo, so viel dazu. 1880 hat es den Wahlzensus gegeben, der ist ein bisschen gelockert worden. Das heißt, das Wahlrecht hat dazu geführt, dass in Österreich die Männer haben wählen dürfen. Ja. Frauen waren weiterhin nicht wahlberechtigt. Allerdings ist das politische Parteienbild ein bisschen gelockert worden. Was hat 1880 dann relativ interessant für Österreich bis heute, geschichtlich gesehen? Die Christsozialisten und dann Karl Luger haben sich quasi gegründet dort, ja, um diese Zeit herum. Die Sozialdemokratische Arbeitspartei unter Viktor Adler 1911 und die Deutsch-Liberale Partei, die so ein bisschen teilradikale, teilgemäßigte Gruppe in sich hatte. Ja. Das kennt man vielleicht von neueren neueren politischen Vereinigungen in Österreich aktuell auch, haben sie da in diesem Bereich gegründet. Und ja, auf jeden Fall hat es zu den ersten Wahlen 1907 geführt, wo, das war nämlich relativ lustig, ja, dass die Sozialdemokraten haben das angeleiert, dass sie, angeleiert muss man sagen, ja, dass bei der Reichsratswahl jetzt jeder männliche erwachsene Staatsbürger wahlberechtigt und jede Stimme gleich viel zählt. Ja. Allerdings haben die Sozialdemokraten damals quasi die Stimmenmehrheit gehabt, ja, sondern die Christlich-Sozialen haben das dann gehabt vor den Sozialdemokraten. Und es hat aber keine der Parteien irgendwie jetzt da absolute Mehrheit gehabt, weil es hat damals ganz viele kleine regionale Parteien gegeben, was sie zersprangelt, das ganze politische Feld in Österreich damals. Und Ungarn war innenpolitisch vergleichsweise relativ vormodern, nur ein kleiner Teil der Männer war wahlberechtigt im Unterschied zu Österreich, wo die Nationalitäten deshalb auch formal nicht gleichberechtigt, eben durch diese starke Magyarisierung. Aristokratie und das Großbürgertum haben ihr Interesse sehr stark durchsetzen können und der Franz Josef I. Erste tat als König auch relativ wenig dagegen. Der hat das einfach relativ stark walten lassen. Ja, da hat es diese Wahlen gegeben und jetzt machen wir einen kurzen Sprung. Am 28. Juni 1914 und an diesem Tag beenden wir das für heute. Den Tag geht es dann weiter mit dem sogenannten Attentat von Sarajevo in einer nächsten Folge, wo wir dann die Geschichte Österreichs weitermachen.
In einer der nächsten Folgen, wo es dann zum Ersten Weltkrieg kommt.
Genau.
Ab wann bin ich wieder dabei?
Ob jetzt, dann darfst du dann mitmachen. Also ich würde es mir wünschen.
Ja, warum haben wir das so ausgemacht? Haben wir nicht gesagt, ich bin erst ab dem Zweiten Weltkrieg
dabei? Ja, ich spann jetzt dabei ein, du machst jetzt ab dem Ersten jetzt vielleicht mit.
Okay. Das heißt, wir haben damals vor der Ersten Republik, wir haben in Österreich zwei Republiken, die sind ja erst nach dem Ersten Weltkrieg genau. Die erste Republik entstanden. Das heißt, Wir haben schon vor der Ersten Republik die sozusagen das Wählen, die Idee zum Wählen
gehabt. Genau, jeder männliche Staatsbürger in den österreichischen Landen, und die österreichischen Landen sind ja auch bis also das Kroatische runtergegangen, bis an die montenegrische Grenze, wenn man so will, ja, von der K&K-Monarchie, hat er damals schon wählen dürfen, gleichberechtigt. Und aus dieser Zeit stammen auch, wenn es so ist, die Gründerzeiten der großen österreichischen Volksparteien, wenn man so will.
Ja. Ach, ich überlege gerade, das hat das nicht irgendwie österreichisch, irgendwie so, das ist ja. Ist ja keine parlamentarische Demokratie damals gewesen, oder?
Nein, es waren Reichsräte, hat das Ganze geheißen, ja, in denen das Ganze entsprechend.
Aber haben wir damals überhaupt irgendwas zum Sagen gehabt? Das,
ja, natürlich, das war auf kommunaler Ebene unten entsprechend, okay. Ja. Also dieser Reichsrat, wenn man so will, ja, war so quasi das Parlament im Kaisertum. Ja. Der Kaiser war natürlich Chefe, ja, aber darunter hat es zwei Kammern gegeben mit dem Herrenhaus und dem Abgeordnetenhaus, die entsprechend bei den Beschlüssen der Gesetzgebung bereits mitgewirkt haben.
Okay.
Ja, und der Kaiser hat seines Einverständnisses, wenn man so will, das Ganze gegenverzeichnet. Ja. Und die Minister, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob er sie ernannt hat oder ob die von unten aus den Kammern gekommen sind. Das müsst ihr recherchieren, das weiß ich jetzt da nicht.
Ja, das können wir ja sonst gegebenenfalls noch mal nachreichen.
Ja. Ja, okay. Aber das hat es damals bereits alles gegeben. Ja. Die deutsch-liberale Partei wäre quasi, was ich vorher erwähnt habe, so ein bisschen ein Vorläufer. Soll ich sagen?
Immer.
Ja, weiß es nicht, ich könnte es mir aber vorstellen. Nein, von den Freiheitlichen eventuell ein wenig so ein bisschen auf Vorreiterorganisation.
Der Sitzungssaal vom Abgeordnetenhaus ist jetzt im Moment im Parlament. Der große Sitzungssaal, also der nicht der, wo der Nationalrat tagt, sondern der alte große Sitzungssaal, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, mit den alten Sesseln meinst du das?
Genau, ja.
So, ja, und wie erklären wir das jetzt jemandem, der sich nicht auskennt, Walter, gell?
Ja.
der das zum ersten Mal jetzt erhört, wo der Bundesrat und der
Nationalrat
zusammentritt. Genau. Und die Sessel dort, was du glaube ich auch mit, du warst ja schon mit dort drinnen, glaube ich. Ja. Ich war einmal drinnen, ist halt so recht feudal die Ausstattung, hätte ich fast gesagt. Ja, also die Sessel sind ziemlich genauso bequem wie eine eiserne Jungfrau. Und ja, also, ja, puh, lang möchte ich dort nicht sitzen müssen. Aber es ist halt ein recht feudales, Sitzungssaal. Ja. Ich glaube nicht, dass die oft verwendet wird.
Na, zu großen Anlässen, wenn Bundesrat und Nationalrat zusammen.
Ja, ich glaube, bei der Wahl vom Bundespräsidenten angelaufen.
Bei der Angelaufen vom Bundespräsidenten und solche Sachen, genau. Das sind dann die Sitzungen dort. Wobei jetzt im Moment wahrscheinlich nicht, weil das Parlament ja gerade umgebaut wird.
Aktuell wird es umgebaut.
Genau. Ja, dann danke Michi für deine Ausführungen.
Bitte gerne. Ich hoffe, es sind alle eingeschlafen. Lieber Walter, du hast noch als Abrundung hinten raus noch einen Leseklump für uns.
Ein bisschen was zum Auflockern. Habe ich mir gedacht, der Leseklump, was vielleicht interessant ist, was bei uns thematisch auch reinpasst, nämlich eine interaktive Karte, wo jeder seinen Akzent aufnehmen und andere Akzente
finde ich super coole Idee, muss ich
sagen, anhören kann. Und weißt du, auf locallingual.com werden wir natürlich verlinken und man kann sich da zum anderen, hat man halt die Wordkarten, kann dann in das jeweilige Land reinklicken. Und kann sie dann halt in den Gebieten, die es dort gibt, kann man zum Beispiel einsprechen, wenn man jetzt einen Satz sagt oder was, kann man aufnehmen. Oder man kann sie anhören, wie das Land, der Ländernamen auf anderen Sprachen sie anhört.
Machen wir das einmal, Österreich?
Wenn man da auf Österreich gehen will.
Ja, dann hat man da auf der rechten Seite dann entsprechend.
Genau. Wenn wir jetzt Finnisch, Finnisch zum Beispiel, müssen wir schauen, haben wir Auftritt.
Ida Walter.
Das wäre jetzt Österreich.
Also Ida Walter ist österreichisch auf Finnisch.
Genau, Österreich auf Finnisch. Genau.
Österreich auf Finnisch.
Und ja, vorarlbergerisch hat jemand eingesprochen.
Österreich. Wien.
Wien.
Okay, für Wien. Und mein Lieblingsding.
Tirol.
Tirol ist gut.
Ja. Und man kann halt ein bisschen weiter einzoomen, dann kriegt man auch noch ein bisschen so Informationen zu den Landeshauptstädten und so weiter und kann dann eben seine Sprache aufnehmen.
Sehr spannend, sehr spannend. Ja, also für diejenigen, die da ein bisschen reinschmücken wollen, so als Zeitvertreib, sehr interessant. Link bei uns in den Shownotes natürlich.
Jetzt, ich würde gerne mal so in ein afrikanisches.
Das ist ein afrikanisches
Nordgestein. Schauen wir mal in den Chat. Glaubst du irgendwas?
Gibt es eigentlich den Südsudan schon?
Südsudan.
Ja, gibt es sogar schon. Okay, ist relativ aktuell. Südsudan auf Türkisch, bitte.
Güney-Sudan.
Hm, okay.
Das ist jetzt auch spannend. Wieso steht da French Paris dabei? Verstehen.
Esperanto?
Südsudano. Jubo,
das wird die Hauptstadt sein, wahrscheinlich Juba.
Naja. Sehr interessant.
Südsudan.
Okay. Vietnamesisch bitte, sei so lieb.
Vietnamesisch auch?
Ja, Vietnamesisch, ja.
Aber da ist nichts
dabei. Also da ist nichts dabei, okay, so blöd. Okay.
Ja, irgendwas Arabisches kennt man nur.
Ja, das verstehe ich nicht.
Jerusalem. Juba.
Okay, derjenige, der es aufgenommen hat, hat ein bisschen einen Hall.
Ja.
Naja, auf jeden Fall kann man sich ein bisschen spielen damit, ist ganz nett, muss ich sagen. Ja. Locallingual.com.
Ja, Leute sollen noch ein bisschen mehr mitmachen, das ist ein bisschen zu wenig.
Content fällt ein bisschen.
Ja, geht da ab. Also,
aber wir verbreiten es ja, also von daher pfeift es demnächst.
Ja, sehr gut. Dann war es das für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sagen danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr uns kommentiert.
Ja.
Am Blog zur Sendung auf www.srmd.at oder
auf Instagram oder auf Facebook oder whatever. Und der Walter twittert auch.
Manchmal, genau.
Ja,
Sprachkurs müssen wir wieder entfallen lassen oder haben wir irgendwas?
Sprachkurs haben wir heute eigentlich nichts.
Ja, dann werden wir den wieder entfallen lassen.
Aber bei der nächsten Sendung werden wir wieder einen ganz bestimmt machen, weil da haben wir die richtigen Themen dazu.
Ja, sehr gut. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, so reden wir da.
Baba.